für ein paar motivierende Worte an diesem zweiten Tag. Aller Anfang ist schwer. Man hat gerade eben gehört, dass die kleinen Abwehrmechanismen des Körpers gar nicht so tragisch sind. Wenn man von der Idee ausgeht, den Körper eher zu unterstützen, wenn er was loswerden möchte, statt zu unterdrücken, wenn irgendetwas hochkommt oder ausgeschieden werden möchte. Und es gibt auch noch ganz andere Gedanken, die uns all das, was wir hier tun, als sinnvoll erscheinen lassen für die Gesundheit auf allen Ebenen, der körperlichen, der seelischen und der geistigen Ebene. Denn interessanterweise führt die chinesische Medizin, die traditionelle chinesische Medizin, alle Krankheitsursachen letzten Endes auf zwei Ursachen zurück. Und zwar unabhängig davon, ob es sich um geistige, seelische oder körperliche Erkrankungen handelt. Die erste Ursache lautet zu wenig Energie im System, Energiearmut, es fehlt an Energie dem Organismus. Und die zweite Ursache heißt, die Energie ist zwar da, aber sie fließt nicht, beziehungsweise sie fließt nicht harmonisch im System. Deswegen überlegt sich die chinesische Medizin, wie kriege ich Energie in den Organismus rein? Einmal. Und zum anderen, wie kriege ich sie dadurch, dass ich mit goldenen Nadeln, früher jedenfalls, rechtsrum drehend in bestimmten Meridianen, Energiemeridianen, die Energie aktiviere, tonisiere? Wie kann ich andere, vielleicht überladene Meridiane mit Silbernadeln, heute benutzt man nur noch Stahl fast, mit Silbernadeln linksrum drehend lösen, vom Staub befreien? Oder andere Ideen, wie zum Beispiel durch Moxibustion, Wärme, Pflästerchen, Wärme, Kräuterkügelchen auf bestimmten Meridianpunkten, Energie in den Körper an einer bestimmten Stelle, wo man diagnostisch das Gefühl hat, da fehlt Energie, sie in den Organismus einzubringen. Nun könnte man unabhängig von diesen differenzierten Betrachtungsweisen auch viel globaler an diese beiden Themen Energie anzureichern im Organismus und Energie ins Fließen zu bringen im Organismus herangehen. Nämlich einmal, indem wir uns bewusst werden darüber, dass Energie gleich Bewusstsein ist. Nicht entspricht, gleich Bewusstsein. Und gleich Licht und gleich Liebe. Wenn wir diese vier Begriffe mal so nehmen, Bewusstsein ist gleich Energie, ist gleich Liebe, ist gleich, was habe ich gerade noch? Licht, richtig, Licht. Dann wird uns das sehr schnell an einer ganz praktischen Lebenserfahrung deutlich, dass es tatsächlich so ist, dass es nicht irgendwie so eine nette mystische Idee ist. Wenn ein Mensch bewusstlos wird, würde keiner von uns ihn als energiereich ansehen, sondern das Bewusstsein aus dem Körper heraus, jetzt bleibt der Körper energiearm, bewusstlos da liegen. Und die Sprache ist sehr exakt, sehr fein, wenn sie dann davon spricht, wenn die Energie wieder in den Körper reinkommt, der oder die kommt wieder zu sich. Sie kommt wieder zu sich, er kommt wieder zu sich. Also zu sich kommen hat offenbar damit zu tun, Energie zu gewinnen. Bei sich sein. Nicht außer sich sein. Sich dem Organismus zuwenden. In der körperzentrierten Psychotherapie sagt man, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Das ist ein schöner Satz. Wo unsere Aufmerksamkeit hingeht, da findet offenbar eine Anreicherung von Energie im Organismus statt. Das kann man heute, dank Professor Popp, sogar sichtbar machen, als Licht, im Körper. Das ist entstanden astronomisch. Die Astronomen haben versucht, in fernen Galaxien noch irgendwelche Sterne, die sehr lichtschwach waren, zu entdecken. Und da hat man durch Restlicht mit Restlichtverstärkern gearbeitet, dann irgendwo auch ganz schwache Lichtpunkte noch entdeckt mit den sogenannten Restlichtverstärkern. Und per Zufall, so heißt es jedenfalls, ist in einem Labor mal, stockdunklen Labor, auf einer Pflanze, die dort lag, so ein Restlichtverstärker gelegen. Und da konnte man sehen, dass die Pflanze eine Aura von Licht ausstrahlt, obwohl das Blatt abgeschnitten war. Schau. Also ganz schöne Lichtaura hatte diese Pflanze. Pflanzen haben das stärker als Menschen, aber Menschen haben das auch. Denn dann kam man natürlich auch auf die Idee, jetzt mal nachzusehen, wie sieht es bei Menschen aus, wenn man die unter so einem Restlichtverstärker in Dunkelheit anschaut. Und noch interessanter war es natürlich dann festzustellen, dass dort, wo das Bewusstsein des Menschen hingeht, dass dort diese Strahlung zunimmt. Biolumineszenz nennt das Professor Popp. Photonen treten vermehrt aus dem Körper aus, an der Stelle, wo unsere Aufmerksamkeit hingeht, wo unser Bewusstsein hingeht. Geht also unser Bewusstsein beispielsweise wie hier zum Atem, dann reichern wir den Atem mit Licht an. Und ein lichtvoller Atem hat eine andere Wirkung auf den Organismus als ein Atem, der im Hintergrund bewusstlos abläuft. Der reicht in der Regel auch, um ein, qualitativ nicht so besonders glückliches Leben, aber ein Überleben zu gewährleisten zumindest. Wären wir dagegen häufiger, nicht nur wenn wir es hier üben in der Meditation, häufiger im Leben unseres Atems bewusst, dann würde sich die Lebensqualität in dem Sinne steigern, dass wir einfach mehr Kraft im Organismus fühlen würden. Denn, wie gesagt, wo unsere Bewusstheit ist, ist Energie. Das sagt uns natürlich auch der Begriff eines selbstbewussten Menschen, den wir als energiereich erleben. Ein Mensch, der seiner selbst bewusst ist, präsent ist in sich, nicht außer sich, nicht zerstreut, sondern der alle beisammen hat. Sprache ist ja wunderschön, plastisch. Ein Mensch, der alle beisammen hat. Der nicht im Wanderraum unterwegs ist. Der zu sich gekommen ist. Der Heimat gefunden hat in sich. Zu Hause angekommen. Inkarniert, präsent. Ein Mensch, der präsent ist, ist energiereich, selbstbewusst, hat Ausstrahlung. Ein Bewusstloser hat keine Ausstrahlung. Keine Energie drin. Es ist so einfach. Was wir hier üben, ist, deswegen wird Meditation ja oft auch Sammlung genannt, uns zu sammeln, ist eine Geistesschulung, Konzentrationsübung, uns unserer selbst präsent zu sein. Während der ganzen Zeit. Mehr gibt es nicht zu tun. Wir sitzen ganz einfach und sind uns unserer selbst präsent. Und immer wenn wir merken, dass Gedanken abschweifen, kommen wir wieder zu uns. Und jedes Mal, wenn wir bei uns sind, findet eine Energieanreicherung im System, im Sinne einer Selbstbewusstheit statt. Wir wenden uns zu. Zuwendung ist Liebe. Bewusstlosigkeit ist Lieblosigkeit. Wenn ich Dinge nebenher mache, mache ich sie dadurch lieblos. Wenn ich sie voll bewusst mache, mache ich sie damit liebevoll. Ich lasse mich ein auf das, was ich tue. Ich mache es ganz und gar. Nicht nebenher, nicht multitaskingartig. Mit der linken Hand das, mit der rechten das. Gedanken in Zukunft und Vergangenheit zerstreut, sondern ich bin präsent in dem, was ich mache. Das wäre ein Versuch, die erste Ursache von Krankheiten aufzulösen, nämlich Energiearmut im System. Immer wieder zu uns kommen. Nicht erwarten, dass sich jemand uns zuwendet. Dass uns jemand Liebe schenkt. Wir haben ja schon am ersten Tag ein bisschen davon gesprochen, es gibt so eine Messlatte, in der wir messen können, welche Formen von Energie brauchen wir besonders stark. Materielle am wenigsten offensichtlich. Denn wir können 4 Wochen ohne Probleme fasten. Physisch. Praktisch, was stoffliche Ernährung angeht. Bei flüssiger Ernährung schon nur noch 7 Tage, wenn man jetzt mal von Lichternährungsgedanken oder sowas absieht. Aber würde es keinem raten, jetzt mehr als 5-6 Tage ohne Flüssigkeit zuzubringen. Bei Atem nur noch 5 Minuten. So dringend brauchen wir Atem. Und noch dringender brauchen wir noch eine Ebene nach oben. Liebe. Ein Mensch ohne Liebe verkümmert völlig. Menschen sind so sehnsüchtig nach Liebe. Deswegen machen sie manchmal so viel Unsinn, nur um auf sich aufmerksam zu machen, weil sie nicht übersehen werden wollen. Guinness Buch der Rekorde ist voll von Blödsinn. Sternen sitzen, Dauerduschen. Nur damit einer irgendwo sagt, der kann was. Das ist eigentlich schrecklich. Menschen hungern nach Zuwendung. Statt dass sie begreifen, sie könnten sie sich selbst geben. Sich selbst zuwenden. Nach Hause kommen, heimkehren, bei sich sein. Wenigstens 2-mal am Tag, 10 Minuten, Viertelstunde. Beim Sitzen. Ich bin bei meinem Atem, ich bin bei meiner Haltung. Mehr ist nicht nötig. Ich spüre mich. Ich bin mit allen Sinnen in mir und damit sinnvoll in mir. Ich sprach es immer wieder ein Wunder. Wenn man Tai-Chi-Übungen machen mit der Claudia und sie spüren mit allen Sinnen in sich rein, dadurch wird die Übung sinnvoll. Ich kann auch dem Körper einen Befehl geben, etwas zu machen. Bewege dich. Dann bewege ich ihn wie eine Maschine. Das hat wenig Sinn. 80% der Effizienz der Übung gehen verloren, wenn sie so archetypisch, technisch, männlich eine solche Übung machen. Nicht sinnlich. Sich nicht sinnlich wahrnehmen in der Übung. Und dazu braucht man auch Zeit. Deswegen machen wir diese Übungen so langsam. Im Qigong, im Tai Chi. Denn im 100-Meter-Sprint kann ich ihn nicht spüren. Aber wenn ich ganz langsam spüre, wie die Schultergelenke ausrollen, wie beim Heben der Arme die Lungenflügel sich dehnen, dann bin ich bei mir, dann kann ich das mit allen Sinnen sinnvoll wahrnehmen. Und dann passiert auch viel in mir. Nämlich, wenn ich schon bei dem Punkt bin, gleich die zweite Ursache behandelt, diese Krankheitsursache, nämlich wie kriege ich die Energie, wenn sie drin ist, ins Fließen? Ganz einfach natürlich durch fließende Bewegungen und einen fließenden Atem. Der Atem müsste fließen in der Bewegung und die Bewegung müsste möglichst fließend sein. Das wäre so ein universeller Ansatz. Natürlich kann man dann auch noch differenzieren in der TCM und sagen, da ist trotzdem noch ein Stau in dem Meridian. Oder da fehlt in dem anderen Meridian Energie und ich versuche das mit Akupunktur, mit Akupressur, mit bestimmten Massageübungen zu lockern, das Gewebe, dass es flüssig ist. Denn wenn wir entspannen, alles, um was es hier in erster Linie geht und was uns so schwer fällt im Sitzen oder überhaupt im Dasein, ist Entspannung. Ganz entspannt im Hier und Jetzt hat man immer so früher, das war so der Schlagwort, Reizwort in der ESO-Szene. Aber da ist natürlich viel dran. Mehr gibt es eigentlich gar nicht mehr zu sagen. Als immer wieder zu versuchen, ganz entspannt A und B, ganz im Hier und Jetzt, nämlich archetypisch männlich präsent zu sein. Wie gesagt, Meditation ist diese Harmonisierung zwischen männlichen und weiblichen, zwischen Anima und Animus. Animus, Energie und Anima, Entspannung. Wenn beides gleichwertig und gleich ausbalanciert ist, dann tritt diese Unio Mystica ein, von der so viel in der Spiritualität die Rede ist. Diese Vereinigung des Weiblichen mit dem Männlichen, im Menschen selbst, nicht draußen in der Welt, wo wir ersatzweise vielleicht mal oder auch ganz schön beim Orgasmus so etwas spüren können, momentlang loslassen, sich eins fühlen. Ja, und dann ist es vorbei auf der körperlichen Ebene. Und dann ist jeder wieder, rutscht wieder so zurück in seine Einseitigkeit. Eigentlich wäre es schön, deswegen sprechen ja viele spirituelle Lehren davon, irgendwann mal so einen Hermaphroditenzustand zu erreichen, wo im jungschen Sinne betrachtet, der Mann die Anima völlig integriert hat, seine Weiblichkeit völlig entdeckt und entfaltet hat, obwohl er im Körper eines Mannes lebt, und eine Frau ihren Animus entdeckt hat, obwohl sie im Körper einer Frau lebt. und beides gleichwertig vorhanden ist, dann entsteht natürlich draußen keine Sehnsucht mehr. Ist ja wie alle Süchte auch eine Krankheit. Verliebtheit ist die schönste Krankheit, die es gibt. Ich brauche dich. Aber es ist ein Mangel. Ich brauche dich. Liebe ist was ganz anderes. Liebe hat. Liebe ist das Größte, was es gibt. Liebe ist vollkommen. Da fehlt doch nie etwas. Also deswegen kann ich solche Buchtitel wie Wenn Frauen zu sehr lieben, nicht verstehen. Wenn Frauen zu sehr abhängig sind, müsste das heißen. Aus meiner Sicht. Verliebt sind. Das ist okay. Das ist ja auch nicht schlecht, Hunger zu haben, Appetit zu haben auf etwas, was einem fehlt. Aber es ist kein Zustand der Vollkommenheit. Und Liebe ist vollkommen. Liebe hat. Liebe braucht gar nichts. Liebe hat als Mann die Anima in sich so weit entfaltet, dass da alles da ist, nichts fehlt. Und als Frau den Animus, als Fernziel. Ist natürlich immer, gerade an solchen Tagen, wo es einem jetzt nicht so besonders toll geht, eher belastend von so extremen, idealistischen Fernzielen zu sprechen. Aber es ist trotzdem als Orientierungshilfe wichtig. Gerade in einer Zeit, wo ich immer wieder erlebe, dass es überhaupt keine Orientierung mehr gibt. Manchmal trifft mich das, weil ich zum Beispiel auch so Patenkinder habe, wo ich mir denke, ich bin keiner, der Silberlöffel verschenkt, aber die mir nahe am Herzen liegen. Und ich natürlich gerne unterstütze in ihrem Lebensweg, wenn sich mal Gespräche oder so etwas ergeben. Aber ich denke, da ist Orientierungslosigkeit da. Die Eltern, nicht so sehr spirituell orientiert, können ihnen da nichts anbieten. Wohin driftet das Leben? Was ist der Kulminationspunkt des Seins? Worauf da kannst du dich freuen als Mensch, außer Party machen? Und je mehr wir Party machen, deswegen machen wir hier ja gar keine, desto mehr trischt sich das ab. Wenn wir in die Leere reingehen, wenn wir uns ausleeren wegen diesem Kurs, da kann es mal passieren, dass sie rauskommen und es fliegt sie so eine Blume an. Nicht, weil sie fotografisch sagen, die ist aber hübsch, die muss ich fotografieren. Oder diese goldenen Weinreben, wenn sie rausgehen. Sie sind so betroffen, dass Tränen in den Augen haben. Nicht, weil sie es wollen, sonst ergibt sich, wenn das System so leer ist, die Schönheit der Natur. Es ist so ein bisschen, wie wenn Sie in der Wüste sehen und Sie sehen da irgendwelche solchen Pflanzen oder im Gebirge hoch droben, wo dann die ersten Schneefelder sich zurückziehen und dann kommt so eine Soldanelle unten raus. So ein kleines lila Hütchen irgendwo. Man denkt sich, Mensch, ist das ein Wunder. Aber das kann man, wenn man voller Information, zugemüllt mit Sachen ist, kann man solche Erlebnisse gar nicht haben. Deswegen gibt es diese schöne Anekdote, wo ein Universitätsprofessor zu einem Zen-Master kommt und sagt, ich habe wichtige Dinge mit dir zu besprechen. Und sagt, der Zen-Master, setz dich erstmal hin. Wir wollen erstmal Tee miteinander trinken und beginnen mit der Teezeremonie. Und versucht so diese Leere aufzubauen, wenn der Teekessel singt und es dampft ein bisschen. Und es kehrt Ruhe ein. Und der Universitätsprofessor sagt, du, ich habe nicht viel Zeit. Ich habe wesentliche Dinge mit dir zu besprechen. Ich kann das nicht aufschieben. Und da sagt der Zen-Meister, schau mal, gießt ihm die Tasse ein, gießt sie in so ein, dass sie überfließt, sabbert auf seine Hose. Sagt der Professor, was machst du denn da? Sagt er, so voll wie diese Tasse ist dein Kopf. Wie soll ich dir Sinn einschenken? Wie soll ich dir Sein einschenken? Da passt ja nichts mehr in dich. 1000 Theorien. Wenn wir es irgendwann mal schaffen, leerer zu werden im Kopf, dann passiert etwas ganz Erstaunliches. Nämlich, man handelt intuitiv richtig. Man ist zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, ohne dass man sich Kopf drüber zerbrochen hat. Es ergibt sich einfach so, wenn man sich dem Leben ergeben hat, wenn man leer geworden ist, ohne Plan. Ohne To-Do-List. Die ist gut oft als Vorstufe. Es gibt Menschen, die müssen das erstmal lernen, überhaupt irgendwie Ordnung über To-Do-Listen in ihr Leben zu bringen. Aber dann gibt es noch eine Stufe, wo sie Gedanken loslassen. Wo sie den Augenblick ganz entspannt im Hier und Jetzt leben. Und plötzlich wahrnehmen, wie sich die Dinge wie von selbst fügen für sie. Ihr merkt das immer wieder, wenn ihr aus so intensiven Meditationsseminaren nach Hause kommt, in den Trubel des Alltäglichen. Ihr braucht irgendein Computerersatzgerät oder so irgendetwas. Da gibt es schon so Zeiten, wo man dann zum Konrad oder was weiß ich wohin fährt und findet keinen Parkplatz und geht rein und Schlange vor dem Verkäufer. Und dann ist es auch noch ranzig, wenn man sich durchgewartet hat bis hin und sie haben es gerade nicht. Und es gibt andere Tage, wo sie hinfahren, es fährt gerade jemand raus und sie parken direkt vorm Haus. Sie kommen rein, müssen nicht lang warten, haben einen netten Verkäufer. Und der sagt ihnen, ich habe übrigens das, was sie gerade brauchen, da noch günstiger und ist auch qualitativ besser, würde ich ihnen empfehlen. Und es läuft einfach rund, ohne Kampf, ohne ich will es erzwingen, es muss jetzt klappen. Erwartungshaltungen töten sowieso viele Dinge im Leben ab. Erwarten Sie sich gar nichts von dem. Erwarten Sie sich auch überhaupt nichts von dem Kurs. Schon gar nicht Erleuchtung. Obwohl wir immer mal wieder davon sprechen oder so. Das Beste ist, Sie erwarten sich gar nichts. Sie tun einfach Ihren Job. Sie kommen hier und hocken hier, entspannen sich völlig. Wenden sich zu. Spüren in sich rein, spüren den Atem, spüren die Haltung. Arbeiten immer wieder dran, ihn schön loszulassen, den Atem. Dass er nicht verkrampft ist. Arbeiten immer wieder zwischendrin, dass sie in entspannter Aufrichtigkeit sitzen. Denn es ist ganz schwierig im Leben, aufrichtig und entspannt zu sein. Es gibt Menschen, die sind sehr aufrichtig, aber dabei so unentspannt, dass die ganze Ehrlichkeit, die in ihnen liegt, nur zu Problemen führt. Und es gibt Menschen, die sind sehr entspannt, aber trauen sich gar nicht aufrichtig zu sein. Weil es Konflikte bringen könnte, so direkt zu sein. Und wenn wir dem Körper beibringen, dass er in völlig entspannter Aufrichtigkeit sitzt, der Körper hat ein Gedächtnis, der gewöhnt sich an so etwas und damit korrespondiert Seelisches und Geistiges, dann wird es im Leben auch immer mehr so, dass sie selbstverständlich, selbstbewusst, aufrichtig und gleichzeitig entspannt sind. Was die schnellste Möglichkeit im Leben, durchs Leben zu kommen, ohne große Konflikte. Damit sind wir mitten in dem Thema Meditation natürlich drin, obwohl ich jetzt den Begriff Meditation gar nicht erwähnt habe. Denn Mitte finden, zu sich kommen, ist Meditation. Sich seiner selbst bewusst sein. Meditation ist der Bewusstseinszustand, in dem wir leben. Der Energiezustand, in dem wir leben. Der Zustand der Liebe, in dem wir leben. Und vielleicht noch eine letzte Bemerkung, weil sie wichtig sein könnte, gerade für die, die das erste Mal dabei sind. Wenn wir mittags unsere neuen Paliste-Übung, den kleinen Qigong-Kreislauf machen, und wir kommen dann hinten beim Jadekissen an, und ich sage Ihnen, jetzt reichern würde ich unsere Bewusstseinspräsenz des Jadekissens so an, dass wir in der Vorstellung einen Lichtschein hinter dem Kopf haben. Dann entspricht es der Wahrheit. Wenn Sie wirklich gelernt haben, Ihr Bewusstsein zu lenken, das Qi zu lenken, und Sie kommen da hinten an, dann haben wir da Biolumineszenz, nach Professor Popp, erhöhte. Dann treten da vermehrt Photonen aus. Könnte man sichtbar machen. Und in allen Kulturen haben wir bei Menschen, die heil sind, unabhängig von Völkerwanderung, Darstellung, hier ist Licht und da oben ist Licht. Warum wohl? Vielleicht hat es Menschen gegeben, die so sensibel waren, dass sie auch ohne Restlichtverstärker die Mentalität eines Menschen gesehen haben, der liebevoll ist und präsent in höheren Regionen. Und es ist kein Kitsch, weil natürlich, wenn man das erste Mal hört und denkt, naja, ich fühle mich schon gar nicht so, ich habe schon Mühe, überhaupt 3 Minuten bei irgendeinem Punkt von der Konzentration her zu bleiben. Und dann soll ich mir ein Licht vorstellen dahin. Also, heute wird es vielleicht schwierig sein, in den nächsten Tagen wird es Ihnen leichter werden. Und wo Sie mit Ihrem, die Energie folgt der Aufmerksamkeit, bei welchen dieser wichtigen Meridianpunkte sie mit ihrer Aufmerksamkeit sind, da fließt ihre Bewusstseinsenergie hin, tränkt den mit Energie und tut deswegen in einem etwas differenzierteren Sinn Qigong, stilles Qigong, etwas für ihre Gesundheit. Und gleichzeitig ganz schöne Möglichkeit, von innen heraus aufrichtiges, entspanntes Sitzen zu lernen. Damit wir die Energie nicht nur durch unsere Zuwendung uns selbst und Präsenz in uns anreichern, sondern sie auch schön ins Fließen bringen können, brauchen wir einen leeren Raum hier. Für die nächste Gruppe, heute ist es die Gruppe 2, immer wenn ich hier Vortrag halte, an den geraden Tagen, ist Gruppe 2 vormittags und nachmittags dran. Das ist aus Fairnessgründen, weil die Lichtverhältnisse sich ein bisschen ändern, sonst kriegen wir da Eifersuchtsstress. Das ist in der falschen Gruppe jetzt. Also heute ist Gruppe 2 immer vormittags und nachmittags als erste Gruppe dran, anders als es auf dem unserem Tagesplan steht. Und dann würde ich Sie bitten, dass Sie den Raum, bevor Sie rausgehen, frei von Ihren Sitzunterlagen machen.